verantwortlich für die folgende Sendung ist, Hashim Gharbi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Sendung Hubvision. Heute habe ich Ikram bei mir. Moin Ikram.
Moin Hashim.
Grüß dich, wie geht's dir?
Ja, soweit ganz gut. Und selbst?
Ja, auch gut. Man ist immer noch sozusagen sehr vorsichtig für die momentane Lage. Mhm. Wir nehmen ja immer noch sozusagen über Smartphones ja unsere Podcast-Sendung auf. Hoffentlich wird das dann irgendwann besser und es gibt Medizin und dass wir uns wieder alle ganz normal treffen können. Aber bevor ich jetzt weiter über die aktuelle Zeit rede, erzähl mal kurz, Ikram, wer bist du, was machst du um Hub und was ist dein Projekt?
Also ja, ich bin Ikram und ich habe ein kleines Büro um Hub, weil ich jetzt nochmal verstärkt oder das erste Mal eigentlich richtig in die Selbstständigkeit, in die Freiberuflichkeit eintauche. Und zwar biete ich eine Expertise zum Thema Antidiskriminierung, vorurteilsbewusstes Handeln, Antirassismus und Themen, die damit zusammenhängen. Also ich bin Juristin und habe den Schwerpunkt Antidiskriminierung. Und mein so Haupttätigkeitsfeld ist eigentlich sozusagen, dass ich Organisationen, Unternehmen, andere möglichen Strukturen auf Wunsch versuche, Diskriminierung sensibler zu machen, rassismuskritischer zu machen und am Ende für mehr Chancengleichheit zu sorgen.
Wow, sehr spannendes Thema, vor allem aktuelle Lage auch. Wie bist du überhaupt darauf gekommen?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Irgendwie waren so Fragen der sozialen Ungleichheit für mich immer wichtig, vielleicht auch aus meiner persönlichen Biografie heraus, also als sogenanntes Gastarbeiterkind, als sogenanntes Bildungsaufsteigerkind, Aufsteigerinnenkind. Hat sich das irgendwie so ergeben, dass mich schon immer sehr stark interessiert hat, wie man Ungerechtigkeit, wie man Chancengleichheit irgendwie ja, stärker in den Vordergrund rücken kann in einer Gesellschaft, die maßgeblich eben auch kapitalistisch, wirtschaftlich orientiert ist, zu gucken, wie eben benachteiligte Strukturen oder Menschen da zu mehr Recht kommen. Und irgendwie habe ich dann schnell verstanden, da ist sozusagen Recht einfach ein Durchsetzungsmittel und ein sehr, sehr wichtiges. Und das verleiht einem ganz schön viel Möglichkeiten, wenn man weiß um seine eigenen Rechte. Das ist ja erstmal die Frage, klar gibt es eben Transferleistungen und die Möglichkeit für Leute, die mittellos sind, bestimmte Leistungen zu erhalten. Aber du musst ja darum erstmal Bescheid wissen, dann musst du sie beantragen können, dann musst du unter Umständen auf einen Widerspruch reagieren können. Und ich habe für mich einfach schnell identifiziert, je besser ich Bescheid weiß und die Regeln kenne, desto einfacher ist das. Das war, glaube ich, mein Antrieb.
Wow. Und wann hast du denn ganz genau gemerkt, dass ein Bedarf da war? War das eher persönlicher Moment oder war das eher sozusagen allgemeiner Berufsmoment oder Studiummoment oder ähnliches?
Ich glaube, da kam immer eine neue Komponente dazu. Also irgendwie dachte ich früher immer, ach, wenn ich jetzt die Hauptschule beendet habe, dann wird alles besser. Und dann dachte ich, ach, wenn du dein Abi hast, dann wird alles einfacher. Und dann dachte ich, wenn du dein Studium abgeschlossen hast, dann wird alles einfacher. Und es gab sozusagen immer wieder Barrieren und Schwierigkeiten, die eigentlich so rückblickend betrachtet ja, die eigentlich so Faktoren waren, wo ich mich heute frage, ach, gut, dass das trotzdem geklappt hat. Und das waren irgendwie immer neue Dimensionen von Diskriminierungserfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Oder auf der anderen Seite ganz neue Dimensionen von Unterstützungsmechanismen, die ich erfahren habe. Und das hat irgendwie meinen Weg ein bisschen manifestiert. Da war klar, das macht mir Spaß. Ich verstehe etwas davon. Und es wird gebraucht. Das war irgendwie der Antrieb.
Interessant. Und wie ist es denn jetzt im Austausch mit, sage ich mal, anderen? Du hast ja erwähnt, so Unternehmen oder Organisationen, die darauf kommen. Wie kommen die sozusagen darauf, dich anzusprechen oder beziehungsweise dir zu sagen, Entschuldigung, wir brauchen ja ein bisschen Antidiskriminierungscoaching?
Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil wenn du auf die Unternehmen zugehst und du sagst sowas wie, lassen Sie uns mal etwas über Diskriminierung sprechen in Ihrem Unternehmen, oder in ihrer Organisation, dann ist der natürliche Reflex zu sagen, Das gibt's gar nicht.
Haben wir nicht.
Genau. Haben wir nicht. Bei uns gibt es keine Diskriminierung. Bei uns arbeiten ja Türken, bei uns arbeiten Araber.
Mein Nachbar ist auch.
Meine Schwägerin Araber. Hat einen türkischen Mann, genau. Also da gibt es sozusagen alle Formen von Argumentationsstrategien, um sich da rauszuwinden. Und dann habe ich schnell gemerkt, also auch im Rahmen meiner Tätigkeit, die ich früher gemacht habe, ich habe früher bei einem Projekt gearbeitet, das heißt ADA, Antidiskriminierung in der Arbeitswelt. Und da sind wir ganz proaktiv und auf Unternehmen zugegangen und haben gesagt, wisst ihr schon, eigentlich seid ihr rechtlich dazu verpflichtet, zum Beispiel eine Beschwerdestelle einzurichten gegen Diskriminierung und lasst uns mal darüber sprechen. Dann habe ich schnell gemerkt, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich so kleine Sachen verändert. Also ich habe gar nicht mehr von Diskriminierung gesprochen, sondern von Benachteiligung. Und das hat ein bisschen für die Leute den Zugang erleichtert, hatte ich das Gefühl. Die hatten dann plötzlich nicht mehr das Gefühl, es geht um einen Angriff und um etwas so Schmähendes, wofür man sich schämen muss, sondern um etwas Natürliches zu sagen, naja, also überall, wo es unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Gegebenheiten, gibt es auch Benachteiligungsstrukturen. Und der Dreh ist eigentlich ein bisschen, den Menschen zu verklickern, ein progressiver Umgang mit Rassismus und Diskriminierung, also dass man über solche Themen sprechen kann und dabei am unterm Strich wirklich progressiv und gut rumkommen kann. Also mich zum Beispiel beeindruckt es viel mehr, wenn man sagt, ja, bei uns gibt es bestimmt Diskriminierung und auch Rassismus und wir möchten gerne daran arbeiten, als wenn jemand sagt, das gibt es bei uns gar nicht.
Ja, klar. Ja.
Und am Ende ist es sozusagen eine Mischung aus Wissenschaft und Recht, nämlich A, ist man auch verpflichtet als Organisation und Unternehmen, Präventionsmaßnahmen, dass Diskriminierung gar nicht stattfindet und Interventionsmechanismen und gleichzeitig auch zu vermitteln, dass Mitarbeitende, die zufrieden sind, auch effizienter arbeiten, weniger krank sind, das positive Betriebsklima wirtschaftlich auswirkt.
Wie stelle ich mir eigentlich so ein Antidiskriminierungscoaching mal vor? Ist es so ein langes Prozess oder ist das eher, also ist es eine lange Prozessbegleitung oder ist es so einmal ein Coaching so am Wochenende, so ja, ab jetzt seid ihr diskriminierungsfrei oder wie wird das denn so gehandhabt?
Ich würde generell auch nie von diskriminierungsfrei sprechen, das vermarkte ich auch so nicht, wenn man von Vermarktung sprechen will. Ich spreche eigentlich immer von diskriminierungssensibel oder bewusst. Und es geht gar nicht darum, den Unternehmen oder den Menschen zu sagen, ihr müsst frei sein von diesem ganzen bösen Zeug, sondern einfach zu verstehen, das sind Strukturen, die kann man als einzelnes Unternehmen vielleicht auch nicht ganz verändern, also in der Arbeitswelt oder wo auch immer. Aber man kann da bewusst sozusagen agieren. Und ja, die Frage ist eigentlich, wie nachhaltig und wie ernst gemeint ist das? Eine Qualifizierung, eine Sensibilisierungsschulung ist ein Anfang. Und das ist sicher ein guter Start. Wenn man das Thema nachhaltig, aber wenn es wirklich darum geht zu sagen, ich möchte meine Firma diskriminierungssensibel gestalten und weil ich verstanden habe, dass eben diskriminierende Mechanismen am Ende mir schaden, dann gibt es viele Ansätze und viele Anknüpfungspunkte. Ein Sensibilisierungstraining wäre zum Beispiel, also um ganz konkret zu sein, wenn ich jetzt Menschen mit Personalentscheidungen schule, dann würde ich denen auch klar machen, warum das für sie wichtig ist. Weil man eigentlich als Organisation, als Arbeitgeber in der Regel ja die Besten haben möchte. Man möchte die bestmöglichen BewerberInnen haben und am Ende auch die bestmöglichen angestellten Personen. Und zu verstehen, dass wenn man Vorurteile hat, die nicht reflektiert sind und die nicht aufgearbeitet sind, die nicht dekonstruiert sind, dass das eben auch die Personalauswahlentscheidungen beeinflusst, total unbewusst ja sogar manchmal. Das hindert ist ja schon sozusagen der erste Hinderungsgrund, das beste Personal sich reinzuholen. Das ist ein Zugang und das andere ist eben, dann sind die Leute drin und dann muss ich natürlich auch gucken, dass sie sich wohlfühlen. Bedeutet natürlich, eben auch kurz zu gucken, wie sieht's aus mit Beschwerdestellen, sind die Beschwerdewege transparent, gibt es präventive Schulungen für die anderen KollegInnen, gibt es einen vielfaltsensiblen Umgang zum Beispiel mit religiöser Identität, das geht bis zu Kleinigkeiten der Frage von, gibt es in der Kantine Essen für alle oder nicht. Das kannst du sozusagen nach Prioritäten auftun.
Sehr, 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 sehr interessant finde ich das Thema. Vor allem, ich glaube, durch das, was du gerade beschrieben hast, werden mir also so wie Bilderform klar sozusagen von dem, was ich erlebe, was wird tatsächlich so wie Kantinenessen oder ähnliches, wo ich darüber nachdenke, das stimmt, das ist eigentlich auch eine Diskriminierungsform, wenn jemand jetzt, so wenn es in der Kantine, sage ich mal, nur Fleischformen gibt oder ähnliches und Vegetarier oder sage ich mal, jemand mit bestimmten Religionsansichten da nichts zu essen findet. Ja, also ist heftig. Also ich bin ziemlich begeistert von dem Thema und ich frage mich, ob das momentan durch das mit George Floyd, durch das, was gerade in Medien passiert, ob das Thema Rassismus eher gerade kommen ist, eher plakativ, sage ich mal, oder ob das wirklich mal auch vielleicht nachhaltige Veränderungen mit sich bringt. Ich meine, so wie das, was du machst, ist ja schon ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich glaube, ob das jetzt so die Unternehmen oder die Organisationen auf dich zukommen und sagen, hey, momentan geht das eh durch die Medien, wir wollten eh ein bisschen hier vielleicht mal uns ein bisschen weiterbilden und hast du mal vielleicht Zeit, aber dann passiert da gar nichts.
Also im Moment ist ja diese Corona-Geschichte auch nicht zu unterschätzen. Also alles, was es so an guten Anfragen auch gegeben hat, ist für mich jetzt natürlich auch eine herausfordernde Situation, ist Fortbildungen, so wie das vorher war, also mit 20 Personen, mit 15 Personen, die auch in Gruppenarbeit miteinander Kontakt haben, wo es viel um, also tatsächlich Clustern, Karten ausfüllen, übergeben. Das sind jetzt alles kleine sozusagen Infektionsrisiken, die ich natürlich sehr ernst nehme und von daher total legitim finde, wenn Schulungen aus dem Grunde erstmal abgesagt bzw. verschoben werden. Das heißt, da kann ich jetzt eigentlich eher sagen, ist es aktuell so mit den Anfragen, dass man das machen möchte und dann guckt, wie das ist im Herbst oder im Winter. Und oder wie man das vielleicht auch online vermitteln kann. Und das ist jetzt für alle die Chance, wirklich viel darüber zu lernen. Ich mache das ja schon lange und die Art der Aufmerksamkeit ist anders. Die ist auf jeden Fall größer und es gibt eine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und zuzuhören. Und ich finde das sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, dass, und das merkst du auch, das hat auch was mit Antidiskriminierung und Rassismus zu tun, ist so, wie sind so Macht- und Dominanzverhältnisse, dass es sich sehr viele Menschen mit viel Macht eigentlich bisher gut leisten konnten, sich nie darüber Gedanken zu machen. Und Menschen mit wenig Macht und die viel Ungleichheit erfahren haben, eigentlich schon ihr ganzes Leben sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und jetzt melden sich immer mehr Menschen, die eigentlich, ich würde das in Anführungsstrichen als Mainstream bezeichnen, also nicht mehr sowieso schon politisch wache gewerkschaftliche Kontexte, sondern wirklich eigentlich auch mehr das, was wir eigentlich wollen, mehr sozusagen Leute, die sich jetzt vermehrt in der Verantwortung sehen, da was mitzumachen. Klar ist die Gefahr, sich mit Diversity zu brüsten, das gab es schon immer. Also das dann sieht man jetzt. Es gibt Unternehmen, die ganz stark LGBTQI-freundlich nach außen hin werben mit Regenbogenflagge und mit schon fast Marketingstrategien daraus machen. Ja. Und mit dieser Black Lives Matter-Bewegung eben auch. Also es gibt Unternehmen, die man jetzt schon entlarvt hat, die vorher eher kritisch aufgefallen sind, also eher negativ aufgefallen sind mit Bezug zu Rassismus und die jetzt plötzlich die BLM-Bewegung super unterstützen. Ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist, das zu missbrauchen und sich marketingstrategisch zu positionieren und gleichzeitig glaube ich auch, dass es aber sehr viele aufrichtige Interessentinnen gibt, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen.
Was mich interessiert, ist ja, jedes Projekt, also was wir begleiten, hat ja eine Vision, so wo die Reise hingeht. Ist die Vision da tatsächlich sozusagen bei dir diskriminierungssensible Unternehmensstrukturen zu haben oder Entscheidungsstrukturen insgesamt zu haben? Also nicht nur Unternehmen natürlich, sondern auch Ämter, Institutionen und so weiter. Oder ist das eher sowas wie ein allgemeines Bewusstsein dafür aufzuwecken? Vielleicht schließt sich auch beides zusammen.
Was ist meine Vision? Also in erster Linie ist mir wichtig, dass ich nicht auftrete als Missionarin. So nach dem Motto, meine Welt ist perfekt und so wie ich denke und handle, ist richtig und ihr müsst jetzt so sein, wie ich will. das ist überhaupt nicht, wie ich wahrgenommen werden will und wie ich arbeite, sondern eher zu verstehen, dass das eigentlich erstens ureigenes Interesse auch sein sollte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zweitens eben, und das ist eben das Strukturelle, was ich mir auch erhoffe, dass es insgesamt im Idealfall irgendwann in ein paar Jahren, wenn das Thema sozusagen akzeptierter ist, es weniger Abwehrhaltungen gibt, es mehr Sensibilität gibt, mehr Unternehmen, die für sich erkennen, ich generiere einen Mehrwert und es ist auch aus ethischen und menschenrechtlichen Gesichtspunkten absolut notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn die das sozusagen zusammen sehen, dass das in der Konsequenz dazu führt, dass wir eben weniger Fälle haben, die jetzt sozusagen wie Pilze aus dem Boden schießen und schon immer geschossen sind von Menschen, die den Ausbildungsplatz nicht bekommen wegen des Namens oder innerhalb ihres Beschäftigungskontexts mega diskriminiert werden, Rassismus erfahren, Aufstiegschancen verwehrt werden. Und das kann man jetzt weiterspinnen, nicht nur auf den Punkt Rassismus, sondern auch auf alle möglichen anderen Merkmale. Behinderung ist ein Thema, Geschlecht ist ein Thema, Mutterschaft ist ein Thema, sexuelle Identität ist ein Thema. Das Alter ist das Thema, auch wenn es um zum Beispiel Beschäftigung geht. Also das ist und das sind ja so, das ist ja das, was man versucht, auch Unternehmen zu vermitteln, zu sagen, ja, ist jede ältere Person gleichzeitig ein Risiko, häufiger krank zu sein, oder überwiegen nicht auch möglicherweise die Vorteile von einer langen Expertise? Und das Risiko besteht nicht, dass sie Elternzeit machen, was ja nicht schlimm ist. Aber es gibt ja nochmal andere Assets sozusagen. Und die dafür wach zu machen, was sie eigentlich verpassen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Menschen eine größere Durchlässigkeit haben zum System. Und am Ende auch ganz knallhart, dafür bin ich am Ende auch nochmal Juristin zu sagen, und übrigens, das ist auch gar nicht rechtmäßig, wenn ihr euch so verhaltet.
Hast du das Gefühl bei vielen Projekten, mit denen ich sozusagen schon Gespräch hatte, es ist ja so, dass die tatsächlich eine Drohne herstellen oder ähnliches oder ein Produkt fertigen. Hast du das Gefühl, du kämpfst da gegen Windmühlen oder ist die Energie so hoch, dass du denkst, das ist mir wert und das ist mein Projekt und beziehungsweise das ist mein Gedankengut und es wäre super, wenn das irgendwann so klappen würde, dass alle sozusagen so diskriminierungssensibel sind.
Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich kann meinen Erfolg ja nicht an Stückzahlen messen. Also selbst Einnahmen wären kein Indikator dafür, dass am Ende auch alle Leute so rausgehen, dass sie wach sind und sensibilisiert oder sowas. Das ist aber auch, glaube ich, bei Menschen, die sowas machen wie ich, da ist der Erfolg ja nie garantiert und man kämpft ein bisschen wegen der Sache an sich, aus einer Überzeugung heraus. Und die Erfolgserlebnisse, die ich messen kann, am Ende sind, wenn du wirklich merkst, es gibt Teilnehmende, da löst sich ein Knoten im Kopf. Die gucken dich an und du merkst wirklich, da rattert es im Kopf. Das haben die so noch nie gesehen. Oder das ist eine Perspektive, die hatten die vorher noch nie. Und die melden dir im besten Fall zurück, dass das noch nacharbeitet. Weil das muss man ja auch sehen. Ich verkaufe ja nicht irgendwie ein Produkt so nach dem Motto oder eine Schulung, wie werde ich in 7 Tagen reich? Also etwas, was besonders attraktiv ist, sich mit auseinanderzusetzen.
Genau. Sondern, das wäre super, wenn du das könntest. Dann könnten wir die ganze Rechtflüge unterwandern.
Sondern ich verkaufe oder im Prinzip ich mache etwas, was in erster Linie sich vielleicht nicht so gut anfühlt und auch arbeitet und es hat ja auch was mit einem selbst zu tun. Also ich spreche jetzt nicht sozusagen und sage, Rassismus, das sind die blöden, bösen Menschen mit Glatze und Hakenkreuz und die sind ganz woanders und das sind nicht wir selbst, sondern ich stelle immer den Zusammenhang zu einem selbst her. So nach dem Motto, du, wenn ich eine Wohnung nicht bekomme wegen meines Namens, dann erhöht das die Chancen für Menschen, die deutsch klingende Namen haben, eine Wohnung zu bekommen. Das heißt sozusagen, es gibt einen Zusammenhang, mittelbar, der sozusagen Macht, Möglichkeitsverhältnisse verschiebt und von dem man selbst profitiert, zulasten von anderen. Und sich damit auseinanderzusetzen, tut manchmal weh, also mit den eigenen Privilegien, die man hat. Und manche kriegst du auch nicht mitgenommen, weil sie das nicht sozusagen aushalten oder vertragen, so sehr mit sich selbst zu hinterfragen und sich selbst die eigenen Möglichkeiten zu hinterfragen. Und Macht und Möglichkeiten sind ja nicht per se was Schlechtes, das ist ja gut. Und das kann man ja auch als privilegierte Person so nutzen, dass man sie gerecht nutzt zum Beispiel. Aber ich verstehe, dass das nicht alle Leute annehmen können. Und manchmal braucht es noch einen zweiten oder dritten Impuls. Manche verschließen sich total. Aber dann gibt es den Anteil an Menschen, die das annehmen, die ihre Perspektive ändern oder erweitern. Und das hat dann auch Einfluss auf ihr Handeln. Und das sind allenfalls Impulse und Anstöße, so verstehe ich mich. Ich gebe Impulse und Anstöße und ob man das dann annimmt oder nicht, das muss man dann für sich selbst entscheiden.
Sehr interessant. Ich könnte, glaube ich, bis morgen mit dir über das Thema reden.
Das freut mich.
Ich bin glücklich, dich im Hub zu haben. Ich hoffe, nach der, sage ich mal, Corona-Pandemie, wenn zumindest Medizin oder zumindest die Regeln gelockert werden, dass wir uns mal auch im Hub treffen, vernünftig austauschen.
Sehr gerne.
Hoffentlich ist das Thema dann nicht mehr so akut wie gerade, aber nicht nur sozusagen aus der Nachrichtensicht, sondern aus Einstellung der Menschen.
Ich hoffe, dass das Thema ein Dauerbrenner bleibt. Nicht, weil ich davon sozusagen in erster Linie profitiere, sondern weil die Gesellschaft an sich davon profitiert. Und
aus der Perspektive.
Immer so sein. Dass wir uns dieses
Jetzt habe ich einen Aha-Effekt. Ja,
oh, super. Wow. Nein, ich danke dir sehr, auch für die Möglichkeit zu sagen, mich da bei euch auszutoben und habe auch große Freude.
Gerne. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag.
Danke
und,
dir auch.
Hoffentlich sehen wir uns bis bald im Hall.
Ich freue mich. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.